Liebe Freunde, wir bewegen uns durch die Astralwelt seit einiger Zeit. Wir bewegen uns immer durch die Astralwelt, aber jetzt versuchen wir mal einen Eindruck von dieser Astralwelt, einen konkreteren noch zu bekommen. Und wir versuchen sie eben gerade durch dieses Schöpfungsgeschehen, durch den Schöpfungsbericht in ihrem Werden zu erfassen. Also noch einmal darauf hingewiesen, das, was die Genesis schildert, spielt sich alles in der Astralwelt ab, in Wahrheit. Also das, es ist im Grunde das Entstehen und die Gliederung der Astralwelt, aus der dann in der Folge heraus die physisch-ätherische Welt entsteht. Aber es wird eigentlich nichts Äußeres geschildert, sondern es wird geschildert, wie sich langsam die Astralwelt herausbildet. Wie sich herausbilden vor allem auch diese verschiedenen Regionen der Astralwelt, auf die wir schon öfter zu sprechen gekommen sind, wir werden uns das heute noch ein bisschen genauer anschauen. Also eine der wichtigsten Regionen, man könnte sagen sogar die Grundsubstanz, zu der Zeit, wo von den Wassern gesprochen wird, am zweiten Tag eben hier wird von den Wassern gesprochen, die geschieden werden. Diese Wasser sind die flutende Astralwelt und sie sind insbesondere diese Region, die Rudolf Steiner nennt, die Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit. Also das heißt, das ist die Region, aus der alles das stammt, was wir als Sinnesqualitäten etwa auch erleben. Also die Farben, die Töne, die Gerüche von mir aus, die Geschmacksqualitäten, alles das hat seinen Ursprung in diesem Bereich der flutenden oder fließenden Reizbarkeit. Das könnte man sagen, das ist eine der Grundsubstanzen oder sogar ein ganzes Spektrum von Grundsubstanzen dieser astralischen Welt. Und das bildet sich jetzt vor allem einmal heraus in dieser Zeit. Es löst sich davon das Lichtätherische dann als ein eigenes. Es gibt dann nämlich auch eine höhere Region. Also was sind diese, rufen wir es uns vielleicht einmal vor ins Gedächtnis, welche Regionen gibt es denn in dieser Astralwelt, so wie wir sie heute kennen? Nämlich zur damaligen Zeit sind eben noch nicht alle diese Regionen so ausdifferenziert, sondern erst teilweise ausdifferenziert. Naja, es gibt sieben verschiedene Regionen. Das beginnt unten mit der sogenannten Region der Begierdenglut. Also das heißt, das sind die Seelenkräfte, die eben auch den Begierden zugrunde liegen, allem dem, was triebhaft im Menschen, in den Tieren auch wirkt. Das sind die Dinge, die uns auch sehr stark an die Erde fesseln, die sehr stark zu tun haben mit der Erde überhaupt. Und das ist in gewisser Weise die unterste Region der Seelenwelt. Und diese Region ist zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt sprechen, noch gar nicht wirklich ausgebildet. Man kann sagen, die unterste Region in der Zeit, wo wir jetzt sprechen, ist eben diese Region der flutenden Reizbarkeit. Diese fließenden, flutenden Sinnesqualitäten, das ist hier am zweiten Schöpfungstag die dichteste Stofflichkeit, könnte man sagen. Diese Stofflichkeit, Seelenstofflichkeit, also ihr wisst, dass man das sehr im übertragenen Sinn nennen kann und Substanz, heißt hier eben etwas zugrunde liegendes, aber nicht etwas äußerlich stofflich zugrunde liegendes. Also diese Sinnesqualitäten, diese Flutenden, die sind jetzt am zweiten Schöpfungstag das Dichteste, was sich bildet. Und erst viel später, im Grunde erst gegen Ende dieses ersten Schöpfungsberichtes, also wie im ersten Kapitel der Genesis geschildert wird, erst am Ende tritt wirklich so ganz deutlich und klar diese Region der Begierdenglut auch hervor, und aus der entsteht später nämlich das feste Erdelement, das ist das Interessante. Die Region der flutenden Reizbarkeit hängt zusammen tatsächlich äußerlich mit dem, was dem flüssigen Element, dem Fließenden, zugrunde liegt. Und die Region der Begierdenglut Naja, das ist einmal was Interessantes. Jetzt ist die Frage, wie erlebt man diese Region der begehrten Glut? Also wenn wir es hier erleben, erleben wir also brennende Begierden oder irgendwas, was man sehr wohl also mit dem feurigen Element sehr gut vergleichen kann. In seiner Realität, in der Astralwelt, ist es aber was ganz was Eisiges. Da kommt das heraus, was wir auch schon angesprochen haben, dass man in der Astralwelt eigentlich immer umgekehrt, spiegelbildlich erlebt, also die Gegenfarbe zum Beispiel erlebt. Wenn ich hier im Sinnlichen das Grün erlebe, dann ist die astrale Realität dazu eigentlich was, was so gegen die Pfirsichblütfarbe, also gegen dieses reine Purpur geht. Allerdings nicht bei dem Grün, das ist ein bisschen zu dunkel, also das ist die Gegenfarbe sehr, sehr heller, ist so ein bisschen so wie der Farn eher. Dann ist die Gegenfarbe dazu genau, ja, die bei den Pflanzen, also dieses Grün der lebendigen Pflanze hat im Astralen neben das Pfirsichblüt als Gegenfarbe. Das ist dann die astrale Realität dazu. Und so ist zu dem, was wir als Begierdenglut hier erleben, also als brennende Begierden, erscheint in der Astralwelt als etwas Starres, Eisiges. Etwas, was uns hart macht, seelisch verhärtet, seelisch starr macht, unbeweglich macht, uns, man kann sagen, einkerkert in unsere eigenen Egoismen. Denn alles, was das Trieb- und Begierdenhafte ist, heißt eigentlich, ich will nur etwas an mich heranreißen, isoliere mich aber ganz stark von der restlichen Seelenwelt. Nehme nur irgendwas, was mir besonders taugt, heraus, stoß aber den Rest zurück, will also nicht aufgehen in der ganzen Seelenwelt, sondern will mich eigentlich in eine ganz eigene Welt, aber das ist eben eine sehr karge und verhärtete Welt, dann zurückziehen. Also diese Region der Begierdenglut hängt eben auch zusammen mit dem ganz starken Egoismus. Also Egoismus heißt eben, einen isolierten Seelenbezirk schaffen, der mit dem Rest der Seelenwelt nichts zu tun haben will. Nicht aufgehen will in der allgemeinen Seelenwelt. Wir haben aber auch das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass das nicht nur negativ zu bewerten ist. Also wenn man Egoismus ändert, der böse Egoismus und so weiter. Aber er ist auch notwendig, damit wir uns zum Beispiel überhaupt verkörpern können auf Erden. Damit wir uns nämlich physisch verkörpern können, brauchen wir auch ein Ätherleib und brauchen wir vor allem auch einen Astralleib. Und der Astralleib ist ein bis zu einem gewissen Grad von der gesamten Seelenwelt losgetrennter astraler Bereich. Sonst wäre es ja kein eigener Astralleib. Also wir müssen, um uns einen eigenen Astralleib schaffen zu können, einen gewissen Egoismus grundsätzlich entwickeln, sonst ginge das gar nicht. Also man muss immer sehr vorsichtig sein mit dem, was man gut und böse nennt. Das Böse wird es dann, wenn es das Übergewicht bekommt. Wenn es also mehr wird, als notwendig ist, um zu unserer Verkörperung auf Erden herunterzufinden. Wenn es über dieses Maß hinausschießt, dann wird es negativ. In letzter Konsequenz nämlich vor allem auch für uns selber negativ. Und für die Mitwelt sowieso. Aber eben diese, ja, ich möchte sagen, eisige Region der begehrten Glut, das klingt jetzt paradox, aber in der astralen Realität ist es eben ganz was Eisiges. Die bildet sich erst gegen Ende, also des ersten Schöpfungstages heraus. Hier ist noch keine Rede davon, also diese Kräfte sind jetzt noch gar nicht erwacht. Also so dicht, so fest wird es jetzt noch nicht. Aber was es schon vorher sogar gegeben hat, am ersten Schöpfungstag, als das Licht entstanden ist, mit dem Licht sind natürlich auch gewisse Seelenkräfte zunächst gemeint. Es ist ja nicht einmal der Lichtäther noch gemeint, sondern das astrale Licht, das hier entsteht zunächst. Das heißt, es entsteht das, was man nennt die Region des Seelenlichtes. Das ist eine relativ hohe Region auf der einen Seite. Auf der unteren Seite entsteht so etwas, was man nennen kann, oder was man dem Steiner nennt, die Region der Wünsche. Also das heißt, wir haben jetzt von unten herauf von diesen insgesamt 7 Seelenregionen oder Regionen der Seelenwelt, haben wir jetzt genannt die Begierdenglut, flutende oder fließende Reizbarkeit, dann kommt die Region der Wünsche. Dann ist etwas, von dem wir noch nicht gesprochen haben oder jetzt noch nicht gesprochen haben, das ist die Region der Lust und Unlust. Und dann kommt als 5. das Seelenlicht, die Region des Seelenlichtes. Die Region des Seelenlichtes, das ist schon eine Region, die ist vollkommen frei von jedem Hauch des Egoismus, ist frei von jeder Art von Antipathiekräften, könnte man auch sagen. Weil der Egoismus hängt eigentlich auch zusammen mit gewissen Antipathiekräften. Das heißt, ich stoße sehr viel aus der Seelenwelt zurück und nur irgendwas sehr Spezielles, das ist mir sehr sympathisch, das würde ich mir einverleiben. Aber den Rest stoße ich zurück. Also das heißt, bei den niedereren Seelenkräften ist immer Antipathie hineingemischt. Und bei den höheren wirken dann mehr oder minder nur mehr die Sympathiekräfte. Also Rudolf Steiner sagt einmal, im Grunde, die Grundkräfte der Seelenkräfte, der Seelenwelt überhaupt sind Sympathie und Antipathie. Das sind die Grundkräfte. Also Sympathie heißt verbinden mit der ganzen Seelenwelt, Antipathie heißt sich trennen davon. Und in einem gewissen Rhythmus zwischen diesen Sympathie- und Antipathiekräften läuft die ganze Entwicklung. Es müssen die Antipathiekräfte vorhanden sein, weil sonst könnten gar keine einzelnen Wesen entstehen. Nicht wahr? Da muss eine gewisse Loslösung, eine gewisse Trennung vorhanden sein. Also nur im Ganzen aufzugehen, dann hätten wir immer nur die Welt als Ganzes, aber keine einzelnen Wesen. Also es muss auch Antipathie entwickelt werden.
Ich glaube, die Distanz, also dass die Distanz
wechseln, richtig. Ist wichtig. Richtig. Dadurch entsteht auch.
Die Begegnungen spielen sich dann immer an den Grenzen ab, nicht? Also wo.
Ja, ja, absolut. Absolut. Und das tritt sogar hier sehr stark heraus, also wo schon am ersten Schöpfungstag ja betont wird, also gerade bei der Schöpfung des Lichtes dann, eben dass die Elohim jetzt dem Licht gegenüberstehen und sagen, dass es gut ist. Also das heißt, sie trennen sich davon. Es ist eine Trennung, da nicht aufgehen, denn das ist die Voraussetzung überhaupt, dass das sogenannte Gegenstandsbewusstsein entstehen kann, dass es vorher überhaupt noch nicht gab. Auch nicht für die hohen geistigen Wesenheiten, die vorausgegangen sind. Das gab es also auf dem ganzen alten Mond nicht, das gab es auf der alten Sonne nicht, das gab es auf dem alten Saturn nicht. Egal welche Hierarchie ich mir jetzt anschaue. Also die Elohim sind die Ersten, die das entwickeln, und zwar im Moment dieser Schöpfung des Lichtes, wo das hervortritt und eben in der besonderen Weise hervortritt, dass sie sich dem gegenüberstellen können. Beobachtend gegenüberstellen können. Und sie können es eigentlich deswegen beobachten, weil das Licht ihnen an einem Teil, möchte ich sagen, der Seelenwelt zurückgespiegelt wird, aus dem sie sich zurückgezogen haben. So ist es eigentlich. Weil das Licht selber, auch das Seelenlicht, kann man nicht sehen, dem kann man sich gar nicht gegenüberstellen. Aber man kann Folgendes haben, so wie wir hier die Gegenstände durch das Licht sehen, aber nicht eigentlich das Licht selber, sondern nur die Wirkung des Lichtes an den Gegenständen, so sehen die Elohim in einer jetzt etwas anderen Weise, eben in der Seelenwelt, das seelische Licht erglänzen an einem seelischen Weltbereich, aus dem sie sich zurückgezogen haben, dem sie sich gegenüberstellen. Und welcher Bereich ist das? Unsere Erdenwelt, oder aus der unsere Erdenwelt wird. Das heißt, jener Seelenbezirk, aus dem sich unsere Erde herausbildet, was in der Genesis jetzt genannt ist, Haaretz. Also diese Welt, über der dann noch Finsternis schwebt und so weiter. Also, weil die Elohim wirken jetzt in der weiteren Folge eben nicht mehr aus der Erde heraus, sondern von außen auf die Erde herein. Also sie selber sind nicht mehr seelisch verbunden mit dem Bereich, der unser Erdenbezirk werden soll. Dadurch zum Beispiel ist auch die Möglichkeit später einmal dann gegeben, dass wir eine gewisse Freiheit entwickeln gegenüber gerade diesen Schöpfergöttern. Weil sie nicht mehr da drinstecken. Wenn die unmittelbar durchdringen würden, diese ganze Welt, dann könnte man es gar nicht ihnen gegenüberstellen, uns gar nicht befreien von ihnen. Also, dass sie sich dieser Welt gegenüberstellen, hat für uns auch die Konsequenz, dass wir später uns ihnen gegenüberstellen können.
So eine Art Ausscheidung eigentlich, die Erde von den Elohim.
Ja, könnte man sagen, ja. Ja, könnte man sagen. Es ist sogar, also, stimmt bis ins Detail, es ist ein niederer Bereich, den sie ausscheiden. Für sie jedenfalls das Niederste. Und selbst das Ich, das sie dann hinopfern, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass im Zuge eigentlich dieses Schöpfungsgeschehens die Elohim oder Geister der Form, wie sie auch genannt werden, fähig werden, ihr unterstes Wesensglied, das ist bei ihnen das Ich, dass sie das hinopfern können. Und zwar sind sie so weit am Ende dieses Berichtes des Sieben-Tage-Werkes oder Sechs-Tage-Werkes. Am Ende sind sie so weit, dass sie im Grunde eine Stufe höher gestiegen sind und dafür auf dieses unterste Wesensglied verzichten können. Und das fällt jetzt auch hinein in diesen, naja, wie du sagst, in diese Ausscheidung der Elohim. Also da gehört auch zu dieser Ausscheidung der Elohim, was für uns das Höchste zunächst einmal ist. Ist für sie das Unterste, dass sie dann dessen sie nicht mehr bedürfen. Und sie kommen eben durch die gemeinsame Schöpfungstätigkeit eben so bis dorthin, dass sie dessen nicht mehr bedürfen. Also so geht die Entwicklung. Am Anfang brauchen sie es noch und am Ende sind sie so weit, dass sie darauf verzichten können.
Aber es war wieder für sie notwendig, um sich weiterzuentwickeln.
Richtig, ja, natürlich, natürlich. Also es ist auch nicht so, dass man sich denkt, naja, die machen halt jetzt was Jux da und machen sie die Welt, weil ein Fahrt ist oder so, sondern es bedeutet etwas auch für ihre Entwicklung, natürlich. Ganz wesentlich. Und nur wir als Menschen stehen in einer engen Beziehung zu ihnen, im ersten dadurch, dass wir unser Ich dem Umstand verdanken, dass sie ihr Ich hinopfern können. Und wir nehmen jetzt sozusagen das in Form kleiner Splitter auf. Und sie gehen uns auch insofern voran, als sie dieses Gegenstandsbewusstsein eben als Erste entwickeln und wir eigentlich aufgerufen sind, das in sehr hohem Maße dann zu entwickeln, indem auch hier in der sinnlichen Welt zu entwickeln. Gegenüber der sinnlichen Welt, die gibt es jetzt da noch gar nicht so wirklich, haben sie es nicht, die Elohim. Sie haben es also, dieser Seelenwelt gegenüber oder in der Seelenwelt. Was im Übrigen wieder etwas ist, was wir stärker entwickeln müssen in der Zukunft, weil wenn wir das Gegenstandsbewusstsein auch im rein seelischen Erleben entwickeln, also uns gegenüberstellen können, dann erst werden wir unterscheiden lernen, was in unserem Seelenleben wirklich wir selber sind und was andere Geister gewesen sind. Das heißt, das ist die Voraussetzung überhaupt, dass wir das, was seelisch von uns erlebt wird, in ihrem wahren Ursprung erkennen, nämlich als eine ganz sehr reiche Seelenwelt, in der viele andere Seelenwesen oder geistige Wesen tätig sind. Das geht im Moment unter in dem, was wir als tägliches seelisches Erleben haben. Ist natürlich, was wir täglich erleben, ist erstens noch ganz abgeschattet, ganz verdunkelt, und trotzdem sind da die Impulse der verschiedensten geistigen Wesen drinnen, ohne dass wir es erkennen. Ich meine, es sind Impulse drinnen von Widersachermächten, natürlich genauso, die heute recht kräftig mitmischen, aber es sind sehr wohl auch Wirkungen von höheren geistigen Wesenheiten, von Engelwesenheiten, von Erzengelwesenheiten und noch höherem drinnen, bei jedem im Grunde, der durch die Welt geht. Also unabhängig davon, ob er jetzt eine spezielle Einweihungsschulung oder so durchgemacht hat. Es sind namentlich in hohem Maße da die Impulse der Toten. Da vergeht im Grunde kein Tag, dass nicht Impuls da ist und wir bemerken es nicht. Wir haben halt wieder irgendeinen Einfall gehabt oder irgendwas, oder oft wissen wir gar nicht, warum wir irgendwas tun. Tut es halt aus einer Laune heraus und hat keine Ahnung, woher die eigentlich kommt, was der Ursprung des Ganzen ist. Also wir haben dann halt nur so dieses blasse, fast unwirkliche Bild, was unser Seelenleben für unsere momentane Erfahrungsfähigkeit darstellt. Weil darum wird es ja so leicht weggewischt. Ich meine, ja, der Tisch, der Gegenstand, die Materie, das ist konkret, aber das Seelische, ja, sicher ist da, aber ohne Materie kann es nicht existieren, weil das ja so nichts eigentlich im Grunde. Wie kann das alleine existieren, ohne Körper, ohne Gehirn oder so, kann das ja gar nicht existieren, glaubt man. Aber das liegt nur daran, weil wir das Seelische so blass, so abgeschattet nur erleben in uns.
Aber in Zukunft wird es wahrscheinlich das Hauptmaterial sein, mit dem das ich arbeite.
Ja, sicher. Und indem das Ich mit dem arbeitet, bildet es eben erst wirklich dieses höhere geistige Selbst aus, das eben Rudolf Steiner auch das Geist selbst nennt. Das entsteht nämlich gerade dadurch, dass das Ich arbeitet am Seelischen, am Astralischen, namentlich am eigenen Astralleib vorhin. Und den umarbeitet und diese Arbeit aber ins Bewusstsein hebt. Na, unbewusst arbeitet man sowieso schon längst daran. Und das liegt zugrunde der Empfindungsseele zum Beispiel, liegt das schon zugrunde, diese unbewusste Arbeit. Also alles, was man mit den sinnlichen Empfindungen und so. Also dieses Seelenglied, das in der ägyptischen Zeit schon sehr stark ausgebildet wurde. Aber da ist es noch eine ganz unbewusste Arbeit des Ich am eigenen Astralleib. Das erzieht schon natürlich sehr stark, sonst wären wir ein Tier, sonst wären wir nichts anderes als ein Tier. Ein höheres von mir aus, aber vielleicht auch gar kein höheres, keine Ahnung. Aber wir haben da schon einiges ausgebildet. Das Ich hat schon viel gearbeitet, aber wir haben es noch ziemlich verschlafen, diese Tätigkeit. Zum Geist selbst wird das Ganze erst dann, wenn das Ich bewusst, ganz bewusst und wach am Astralleib arbeitet, und dann werden wir das auch erleben. Was ist wirklich unser eigenes Astralisches? Was kommt aus der seelischen, aus der astralischen Außenwelt herein? Und welche geistigen Wesen stecken dahinter, die hinter diesen verschiedenen seelischen Impulsen stecken? Also namentlich der erste wichtigste Schritt wird wirklich der sein, die Gemeinschaft mit den Toten bewusst zu erleben. Bewusst, das muss noch gar kein Hellsehen sein. Also nicht gleich, man muss jetzt das Hellsehen sein, dann sehen Pepe Onkel halt in, weiß ich nicht, lila Form oder so, weil es halt die Astralwelt ist, es schaut halt ein bisschen anders aus und leuchten tut er halt. Und das geht's primär gar nicht. Es geht darum, dass man deutlich bewusst unterscheiden lernt im seelischen Erleben. Warte, das ist ein Gemütsimpuls, das ist ein Gedanke, der kommt von mir selber. Da ist ein anderer, der schneidet in meine Seele hinein, der hat eine andere Quelle. Das ist ein anderes geistiges Wesen. Und dann wird man mit der Zeit draufkommen, wer ist denn das, der mir den Impuls gibt? Und zwar meistens in Form von, nein, ich möchte sagen, Fragestellungen, könnte man fast sagen. Also die Toten, gerade die Toten, oder überhaupt auch die höheren geistigen Wesenheiten, äußern sich eigentlich dadurch, ja, man könnte sagen, dass sie uns Fragen stellen. Also konkret heißt es für unser Leben, dass uns Dinge, die uns seit 30 Jahren selbstverständlich erschienen sind und die wir nie hinterfragt haben, plötzlich sage ich, aha, wieso ist das eigentlich so? Also wo ich dort bei den Dingen, die mir völlig selbstverständlich erscheinen, plötzlich eine Frage entdecke. Und jetzt glaubt man, ja, stelle mir jetzt die Frage, nein, das ist meistens ein Impuls, der von drüben kommt. Die Antwort müssen wir dann selber geben. Wir sind dadurch aufgefordert eigentlich. Wir bekommen einen Impuls, der uns aufmerksam macht auf eine bestimmte Sache. Und unsere Arbeit besteht dann darin, sozusagen dieser Frage nachzugehen oder nicht nachzugehen, je nachdem, ob wir es halt aufnehmen oder nicht aufnehmen, den Impuls.
Aber ist das nicht meistens dort, wo ich gescheitert bin, wo ich mir dann die Frage stelle, wieso?
Auch, natürlich auch, ja sicher. Sicher auch. Aber das hängt ja auch damit zusammen, weil wenn man wo scheitert, dann hängt es ja meistens mit schicksalsmäßigen Dingen zusammen. Das passiert ja nicht zufällig. Und schicksalsmäßig heißt, dass ich gewisse Voraussetzungen mitbringe, aber auch die anderen, mit denen ich das gemeinsam tue, egal ob es jetzt der Chef ist oder sonst irgendwer ist, ob es die Ehegattin ist, wie auch immer. Und hinter dieser irdischen Beziehung sozusagen stecken aber sehr wohl ja immer eine ganze Menge Toter namentlich. Allein schon um die zusammenzubringen, wenn es ein Ehepaar beispielsweise ist. Das wird ja lange vorbereitet in Wahrheit. Wir glauben nicht, das ist da so meine Entscheidung. Nein, ich mag die, komm, gehen wir heiraten jetzt? Oder nein, heute eh nicht mehr so, aber heute ist das halt für ein Jahr und dann wieder was vorbei, aber gut, anderes Kapitel. Aber in Wirklichkeit wirkt ja da die ganze geistige Welt mit. Das ist nicht so zufällig, wie das passiert. Namentlich vielfach ja auch spielen, wie wir wissen, eine große Rolle die Kinder, die sich verkörpern möchten. Kinder sind es dann, wenn sie geboren werden, sonst sind es einfach geistige Wesen, die da oben sind, die halt kurz vor der Verkörperung stehen und die sehr kräftig mitmischen, dass sie die Eltern zusammenfinden, weil sie immer geeignetes Elternpaar suchen, dass die richtigen seelischen, die richtigen ätherischen, die richtigen physischen Voraussetzungen mitbringt, dass immer da eine vernünftige Verkörperung auf Erden suchen kann. Also es stimmt ja nicht, dass man sagt, nein, meine Eltern, die habe ich mir nicht ausgesucht. Na, sehr wohl hat man da ein kräftiges Wörtchen mitgesprochen, bis dahin, dass man wesentlich mitbeteiligt war, dass die zwei überhaupt zusammengefunden haben. Was jetzt auch wieder nicht heißt, dass also die einzigen Kräfte sind natürlich, die mitwirken. Es wirken dann andere, höhere geistige Wesenheiten auch oft mit. Also wenn ich denke etwas an so eine Ehe- oder Lebenspartnerschaft wie zwischen Rudolf Steiner und Marie Steiner, die kinderlos geblieben ist. Und es gibt ja viele Ehen heute auch, die kinderlos bleiben. Und man sagt, das ist ja dann sinnlos. Also ist ja dann, ist es zweifellos nicht. Sondern es geht ja nicht nur um die Geburt der physischen Kinder sozusagen, sondern auch um die Geburt der geistigen Kinder, wenn man so will. Das heißt, um geistige Impulse in diese Welt hereinzustellen und sie hier so konkret herunterzubringen, dass man sagen kann, diese geistigen Ideen oder diese geistigen Kräfte verkörpern sich hier in einer gewissen Weise. Und das haben ja die Steiners in hohem Maße miteinander getan. Und Steiner hat von Anfang an gesagt, also jetzt wird die Marie Steiner getroffen hat, das war noch lange bevor sie geheiratet haben, jetzt kann ich anfangen, die Anthroposophie zu geben. Vorher nicht. Vorher hat es halt auf philosophische Art und so weiter gebracht. Also das war sehr wesentlich, dass sie gemeinsam das Tor gebildet haben, durch das gewisse höhere geistige Kräfte herein können. Auch wenn Steiner selber dann natürlich die Hauptlast getragen hat, es an die Menschen heranzubringen. Aber er hätte es ohne sie nicht machen können, in der Form. Also das muss uns auch klar sein. Also das jetzt die verschiedensten Arten von Lebenspartnerschaften, Freundschaften auch, geistigen Gemeinschaften natürlich, also wie es anthroposophische Zweige sind, wie es von mir aus auch irgendein Verein oder was sein kann. Wenn aus der richtigen Gesinnung kommt, dann ist das immer das Tor, das höhere geistige Impulse herein können. Das heißt, dass also Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten hereinwirken können. Also es sind einerseits eben die Menschenseelen, die zur Verkörperung streben, aber das ist eines von mehreren. Das andere ist, dass Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten eine Möglichkeit suchen, hier in diese Welt hereinzukommen, die für sie selber aber im Grunde verschlossen ist, weil sie verkörpern sich ja nicht selber. Und das heißt, wenn sie etwas umsetzen wollen, was aber bis in die äußere Welt hinein eingreift, dann muss es durch Menschen hereinkommen. Durch Menschengemeinschaften. Unter Umständen eben durch zwei, das ist die kleinste Gemeinschaft. Also daher ist auch als eine kinderlose Ehe, kann was aus geistiger Sicht sehr Fruchtbares sein, nicht nur für die beiden Menschen, sondern auch für die Menschheit als solches. Ja, und das wird eben wichtig werden für die Zukunft, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, auch im Alltagsleben, dass man einfach merkt, das ist ein geistiger Impuls, eine Idee, ein Gedanke, der kommt wirklich von mir selber und der kommt von woanders. Da brauche ich noch gar nicht hellsichtig dazu sein. Dass man muss nur eben einfach wacher dem eigenen Gedankenleben, dem eigenen Gefühlsleben von mir aus auch, dem eigenen Willensleben wacher gegenüberstehen. Wir sind heute noch relativ wenig wach. Also im abstrakten Denken sind wir nur am wachsten. Da sind wir eigentlich überhaupt am wachsten. Wir sind ja nicht einmal der Sinneswahrnehmung gegenüber so wach wie. Aber wenn ich mir irgendeinen ganz abstrakten Gedanken bilde, da sind wir voll und ganz dabei. Das überschauen wir konkret und klar, dann lieben es die Menschen auch so, weil das ist fix und fertig dann. Da überschaue ich alles und dann sage ich, das kann ich getrost nach Hause tragen, nicht, was man schwarz auf weiß besitzt oder so. Also, aber das ist das ganz Abstrakte. Und das müsste sich halt auch auf das reichere Seelische erstrecken. Wie gesagt, darum aber auch kein Zufall, weil das eine der Grundforderungen, sage ich mal, unseres Bewusstseins-Seelenzeitalters ist, zwar einerseits als Vorbereitung das Bewusstsein nach außen zu entwickeln, auf die sinnliche Welt und ihre gedankliche Durchdringung. Namentlich diese gedankliche Durchdringung ist also ziemlich fortgeschritten, aber einseitig halt. Aber genauso muss sie auch nach innen entwickelt werden. Also dass wir das, was wir als unser Seelenleben bezeichnen, auch immer bewusster betrachten können. Nicht einfach bloß in ihm leben, und aber gar nicht wissen, woher das kommt. Weil zum Beispiel im Gefühlsleben träumen wir maximal. Und da sind wir so verbunden damit, dass wir uns nur sehr schwer objektiv dem gegenüberstellen können. Also wenn man Zorn auf wem haben, wer stellt sich dann schon gleichzeitig nüchtern dem gegenüber, diesem Zorn, betrachtet den mal und sagt, na Bursche, das ist aber nicht notwendig. Das passiert nur aus deinen eigenen Dingen so und so und so. Also nicht einmal das bringt man ja gut zusammen. Und da ist noch gar nicht zu spüren, welche geistigen Wesen vielleicht dahinter sitzen. Also das wäre der erste Anfang überhaupt. Dass man den eigenen Gefühlen, den eigenen Emotionen gegenübertreten kann. Beobachten. Eigentlich nüchtern beobachtend gegenüber. Nicht spekulierend, aber beobachtend gegenübertreten kann. Das ist die Voraussetzung dafür, um sie dann einmal auch wirklich bewusst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, das ist aber durchaus berechtigt, da kann ich einmal energisch werden und auf den Tisch hauen, das muss jetzt sein. Aber ohne innerlich Hass zu entwickeln zum Beispiel. Trotzdem eigentlich aus einer Notwendigkeit, ich meine, manchmal muss man einen Brüller loslassen, es nutzt nichts, immer nur mit sanft und dem geht es auch in einer Klasse nicht. Hier und da muss man mal einen Brüller loslassen und das tut ihnen schon ganz gut, wenn man es einmal zusammenstaucht. Hier und da brauchen sie einen Schock auch. Also, man muss nicht glauben, es muss immer alles so zimperlich und leise. Und, aber liebes Kind, so sieh doch ein, das sieht gar nichts ein und so haut das nächste drum um die Erde. Also irgendwann muss man mal Stopp sagen, energisch Stopp sagen und aus ganzem Herzen Stopp sagen. Aber ohne innerlichem Hass, ohne dass ich innerlich jetzt wirklich so wütend bin, dass ich mich nicht mehr kenne, sondern dass ich das einfach kontrollieren kann auch. Also da haben wir noch genug Arbeit an uns zu tun. Aber das sind die Dinge, die dann auch die Voraussetzung schaffen, dass wir immer wacher, immer bewusster unserem eigenen Seelenleben gegenübertreten können und es beobachten können. Darum schreibt der Steiner auch seine Philosophie der Freiheit etwas. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode ist der Untertitel. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Das heißt, vollkommen bewusst, gedankenklar, stelle ich mich beobachtend dem gegenüber, was da in meinem Seelenleben passiert. Und dann entdecke ich eben diese Dinge, die er schildert in der Philosophie der Freiheit. Da ist von geistigen Wesen zunächst einmal noch gar keine Rede. Aber es geht doch bis an die Grenze, wo man die geistige Realität erkennt. Also zumindest erkennt, dass hinter den Gedanken eine geistige Realität, die unabhängig ist von der körperlichen Realität, dass die besteht. Bis zu der Grenze kann man damit herankommen. Und das ist schon sehr viel. Also das wird eine der Hauptaufgaben sein für die Zukunft. dass wir das haben. Das wird intensivieren auch das seelische Erleben natürlich. Es wird also dann nicht mehr so blass sein, wie wir es jetzt haben. Und irgendwann wird es halt wirklich bis zur Imagination sich auch steigern. Dann sind wir halt im Hellsehen von mir aus auf neue Art wieder drinnen. Aber das wird halt sukzessive gehen. Bei einem früher, beim anderen später. Aber es ist gar nichts Geheimnisvolles dahinter. Es ist, wie soll ich sagen, das Bildmaterial ist ähnlich wie wenn wir es in den Träumen erleben. Da passiert ja auch nichts anderes. Da entstehen seelische Bilder, gewoben aus den Erinnerungen hauptsächlich. Der Grundstoff sind diese ganzen Seelenqualitäten, Sinnesqualitäten eigentlich, die wir haben, Farben und so weiter. Manchmal erlebt man Gerüche von mir auch im Traum, kann auch durchaus sein, aber hauptsächlich optisch bei den meisten Menschen. Wärme, Kälte kann man erleben und so weiter. Also,
dann ist es eigentlich Bewusstsein für das Seelische.
Es ist Bewusstsein für das Seelische. Richtig, richtig, genau. Bewusstsein für das Seelische. Und dadurch unterscheiden dann zu lernen, was ist sozusagen seelische Innenwelt, was ist seelische Außenwelt. Dann wird man erst so richtig draufkommen im eigenen Erleben, dass das, was wir heute einfach als Seelisches so blass erleben, dass das sich eigentlich trennt in eine seelische Innenwelt, die wirklich mir gehört sozusagen, die sehr stark mit meinem Astralleiber verbunden ist und dem, was sich seelisch da hineingebildet hat, und der viel, viel größeren seelischen Außenwelt. Dann wird uns auch klar werden, dass das meiste, was seelisch in uns hineinsteigt, dass das gar nicht von uns kommt. Das, was wir beitragen, eigentlich viel, viel geringer ist, in Wahrheit. Und natürlich kommen einem dann auch irgendwann einmal, zumindest in erster Stufe, die Wirkungen der Widersachermächte entgegen. Das muss man auch rechnen. Und das sind natürlich unschöne Begegnungen. Ich erinnere mich daran, also an den wirklich sehr starken Ausspruch, den Rudolf Steiner mal getan hat, dass heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele jeder Mensch zu allem fähig ist, auch zum Negativsten, das ist nur jeder Mensch. Jeder trägt in sich das Potenzial, auch die schlimmsten Dinge zu tun. Einfach weil die Widersachermächte so stark in uns sind. Und unser Ich noch so klein ist, dass wir eigentlich nur es dem Glück oder der weisen Schicksalsführung verdanken, dass sie uns vielleicht davor bewahrt, in die Gefahr zu kommen, uns mit diesen Kräften zu messen. Und andere werden halt schicksalsmäßig dorthin geführt. Das heißt nicht, dass man sie jetzt entschuldigen muss deswegen, aber wir müssen uns klar sein, dass wir nicht hochmütig sein. Meine, ja, wir sind, aber das, uns würde das nie passieren. Also das liegt hauptsächlich einmal daran, dass uns das Schicksal halt weisheitsvoll dorthin führt, wo uns das nicht passiert. Aber es könnte uns genauso passieren. Und darum kommen auch die Dinge zustande, wo man oft sagt, ja, wie gibt's denn das, so ein ganz normaler, braver, bitterer Mensch, und plötzlich begeht er ein bestialisches Verbrechen, wo man sich denkt, das ist so unmenschlich, dass es eigentlich unvorstellbar ist. Und nur diese Dinge schlummern heute in jedem Menschen, weil wir einfach so niedere Astralkräfte mittlerweile einbauen müssen in unseren Astralleib, die von den Widersacherkräften durchsetzt sind, weil wir einfach aus diesem astralischen Stoff unter Anführungszeichen, der uns ist, den Astralleib bauen müssen, und es ist halt diese Welt sehr vergiftet mittlerweile astralisch, da müssen wir rechnen, dass wir diesen, wie soll ich sagen, Seelenmüll auch in unserem Astralleib drinnen haben. Wir können gar nicht auf Erden herunter, ohne uns das einzuverleiben, seelisch einzuverleiben sozusagen. Und wenn wir Glück haben, kommt es dann nicht zur Geltung in dem Erdenleben. Und wir können es dann wieder beim Tod irgendwann, nach dem Tod im Kamaloka spätestens, abwerfen als Hülle. Und es ist nicht weiter was passiert. Aber potenziell steckt es in jedem genug Seelengift, sage ich einmal, drinnen. Also das im Grunde 10.000 Mal gefährlicher noch ist als der ganze strahlende Atommüll, der in der in der Welt lagert. Ohne das jetzt damit gering zu nennen oder für gering zu halten, aber was an seelisch verstrahltem, sozusagen an seelisch giftigem in der Welt ist, ist doch viel, viel ärger. Und die Zukunft wird dahin gehen, dass wir uns mit diesen Dingen einfach bewusst auseinandersetzen müssen. Und uns bewusst also diesen Realitäten stellen müssen. Und das wird auch natürlich Veränderungen für unser äußeres Leben haben. Teilweise ist das schon bemerkbar. Also zum Beispiel die Kriege im alten Sinne sind fast vorüber. Das heißt nicht, dass die Welt friedlicher geworden ist. Aber die Kriege Völker gegen Völker, das ist weg. Es geht immer mehr, also Krieg aller gegen alle. Man weiß eigentlich nicht mehr, wer gegen wen. Und in diesem Kampf, der aber letztlich auf uns zukommt, den wir nicht entgehen werden, wird es aber immer weniger darum gehen, dass das äußere Kämpfe vor allem sind, sondern es sind innere Seelenkämpfe, die wir austragen müssen. Auch Seelenkämpfe zwischen, na, ich sage einmal, ganz unterschiedlichen seelischen Mentalitäten. Also wenn jetzt Menschen in unserem Kulturkreis herunterkommen, dann bauen sie sich teilweise auch einen ganz anderen Astralleib, als wenn sie, weiß ich nicht, in Afrika irgendwo herunterkommen oder in China herunterkommen oder in Amerika herunterkommen. Das heißt, es sind andere astralische Kräfte drinnen, teilweise total einander widerstrebende Kräfte. Und man sieht ja heute, dass also viele Konflikte in der Menschheit auch darin bestehen, dass einfach diese Seelenmentalität total unterschiedlich ist. Der eine ist von seinem überzeugt, dass das also die größte Offenbarung der Welt ist und dass das Heil der Welt nicht darin liegen kann, wenn es so ist, wie sie es empfinden, und der andere empfindet genau das Gegenteil.
Ist das, was du mir gesagt hast, jeder Mensch hat einen Vogel?
Ja, nein, es ist richtig. Ja.
Mit den eigenen und mit dem Wahn der anderen.
Ja, mit dem müssen wir uns konfrontieren, richtig. Richtig, mit dem müssen wir uns konfrontieren, und wir müssen aber den Schritt hinausgehen über die bloße Tiefenpsychologie, die ja nicht grundlos entstanden ist. Also mit dem Ende, das ist ja ganz interessant, wirklich mit dem Ende des Kali Yuga, also des finsteren Zeitalters, also wie das 20. Jahrhundert angebrochen ist im Jahr 1900, da kommt plötzlich die ganze Psychoanalyse heraus. Also etwas, was vorher im Unbewussten geblieben ist, versucht man jetzt ins Bewusstsein zu heben. Allerdings noch ohne dem Bewusstsein, dass hinter dem geistige Wesenheiten stehen. Und das wird ein wichtiger Schritt sein, dass wir uns vorbereiten darauf, dass nicht nur als dahinströmendes Seelisches zu erleben, was da aus dem Unterbewusstsein herauskommt, nicht nur es für unser eigenes Seelisches vor allem zu halten, sondern eben unterscheiden zu lernen zwischen einer seelischen Innenwelt und einer seelischen Außenwelt. Und im nächsten Schritt dann auch, von welchen Wesenheiten kommt es? Sind es Widersacherwesenheiten? Sind es wirklich in die Zukunft führende Wesenheiten? Das ist den Dingen oft nicht so leicht anzusehen. Wie gesagt, dazu muss man noch nicht hellsichtig sein. Dazu muss man noch nicht hellsichtig sein, man muss nur ein gewisses Vermögen haben, Gegenstandsbewusstsein, also objektivieren können im seelischen Erleben, sich dem gegenüberstellen. Dann kommt mit der Zeit automatisch die Erkenntnis, aha, an der ganzen Art, wie sich etwa dieser oder jener Gedanke äußert, zeigt er mir, einmal, also von mir ist er sicher nicht, weil ich eigentlich eine ganz andere Art zu denken habe, aber warte, der ist sehr charakteristisch. Auf wen deutet das hin? Also man wird, vielleicht nicht, dass man sagen kann, das ist der Pepe-Onkel oder sonst wer, aber man wird ihn zumindest wiedererkennen. Man wird, wenn so ein Gedanke wiederkommt, wird man erkennen, aha, das ist dasselbe geistige gewesen, mit dem ich schon vor ein paar Tagen eine Begegnung sozusagen gehabt habe, von dem ein gewisser Impuls gekommen ist. Und eine andere Idee, ein anderes Gefühl, das mich durchströmt, aha, der Art, wie es ist, erkenne ich eine andere Wesenheit wieder. Ich weiß vielleicht noch gar nicht, wie die heißt, so weit bin ich noch gar nicht. dass sie mir einen Namen sozusagen offenbart. Aber
ja, man kann ihr einen Namen geben.
Man kann ihr einen Namen geben zunächst einmal. Also das wird ein langsamer Prozess sein, vertrauter sozusagen damit zu werden und letztlich wirklich in ein Art Seelengespräch zu kommen damit. Aber diese feinen Unterscheidungen einmal zu lernen, wird sehr wichtig sein. Auch dann die großen Ideen, die so immer so als Zeitgeist die Welt durchstreifen, wo wenn irgendwelche Ideen hineingeworfen sind, wird es auch mal interessant sein, darauf zu kommen, naja, aus welcher Ecke kommen die in Wahrheit? Von welchen Wesenheiten sind die dahinter stecken? Auch manche Ideen, die so gut und positiv klingen, also da gibt es viel zu entdecken. Und das ist eigentlich also der allernächste Schritt, also wirklich von heute an, dass wir das entwickeln. Und eine wichtige, ganz wichtige Übung dazu sind diese sogenannten Nebenübungen, von denen wir öfters gesprochen haben. Also die begleiten sollen und vorbereiten sollen jede geistige Schulung. Also da geht es dann mal um Gedankenkontrolle, dass man mal die eigenen Gedanken im Zaum hat, dass man sie nicht einfach, wie sagt Steiner oft in Anlehnung an Goethe, irrlichterlieren lässt. Weil so im Alltagsleben was verschießen, als wir 100.000 Gedanken durch den Kopf und wir haben es eigentlich nicht wirklich ganz im Griff. Wirklich einmal einen ganz simplen Gedanken für eine gewisse kurze Zeit festhalten, ohne dass sie was anderes reinmischen. Das ist schwer genug. Schwer genug ist eigentlich die beste Vorübung zur Meditation. Dann irgendeinen einfachen, wenn man es besonders schwer, aber dafür besonders fruchtbar auch machen will, nimmt man ganz einen faden Gedanken. Irgendwas völlig Uninteressantes, was völlig alltäglich und langweilig ist. Weil es geht primär gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern um die Kraft, diesen Gedanken rein für sich festzuhalten. Und nichts anderes Störendes hineinzulassen und nicht von dem abzuschweifen. Kommt nicht jetzt schon die Mizitant, weil die muss noch kochen. Ja. Der ist so fad und dann schlaft man schon ein. Also natürlich ein völlig langweiliger Gedanke macht es einem am allerschwersten, ist ja klar. Wenn es was eh Spannendes ist, dann da ist man ganz fixiert drauf, da vergisst man die Welt rundherum, wenn es was Spannendes ist. Da geht es ganz von selbst, aber das kommt dann nicht aus mich, die Kraft, sondern das ist die astralische Spannung, die in dem Gedanken halt drinnen liegt. Also Gedankenkontrolle. Das zweite, Initiative des Handelns, also Willenstraining, wirklich etwas zu tun aus dem eigenen freien Entschluss. Auch wieder geht es nicht darum, irgendwas Großartiges zu tun. Und wenn ich mir nur sage, jeden Tag zum Mittag nehme ich die Taschentücher aus der linken Hosentasche und gebe sie in die rechte hinüber. Und zwar genau Mittag, Schlag 12. Na, das ist schwer, das jeden Tag durchzuziehen. Das ist von 7 Tagen in der Woche vergisst man 6 mindestens. Kommt vielleicht am Nachmittag, Jesus, ich hätte ja so, und dann was soll der Blödsinn? Ja, der Blödsinn wirkt. Wenn man sie konsequent durchzieht, wirkt er erstens, da merkt man, dass man eine viel größere Entschlussfreudigkeit im Leben überhaupt hat. Weil es gibt ja viele Menschen, die, soll ich das jetzt machen, das soll ich nicht machen, ich hätte schon gern, aber eigentlich ist es doch wieder anstrengend und das kostet doch viel Geld, naja, ich muss mir es noch überlegen und dann überlegt er und naja, soll ich oder soll ich nicht. Also so eine gewisse Entschlussschwäche, es ist sehr verbreitet heute. Das ändert sich total durch sowas. Ja, man merkt es bis in den Gang, bis in die Bewegung des Menschen hinein, dass einfach die Bewegungen viel sicherer, viel gezielter, viel weniger linkisch, sage ich einmal, werden. Weil so viele Menschen, die man herumrennen, sich die erinnern so hölzern und so linkisch im Grunde herum. Das ist schrecklich, im Grunde schrecklich. Und ich meine, das ist unsere Zeit, das ist ein Teil dieses Seelengiftes, mit dem wir leben müssen heute. Ich meine, in anderen Zeiten waren es halt überschäumende Emotionen, die mit uns durchgegangen sind, als Triebkräfte dann und die uns mitgerissen haben und die man nicht zügeln konnte. Also es war auch nicht toll. Heute ist halt mehr diese Versteifung, diese Verfestigung auch, die drinnen ist. Da ist mehr so eine arimanische Wirkung halt drinnen. Aber man merkt dann, dass also diese Dinge sich ändern, wenn man diese Übung macht, Initiative des Handelns. Also der Steiner schlägt vor, zunächst einmal einen Monat Gedankenkontrolle, dann einen Monat Initiative des Handelns, dann als drittes kommt dazu die Gemütskontrolle, also für ein ausgewogenes Gefühlsleben sorgen. Das heißt, eben seine Gefühle, seine Emotionen lernen in den Griff zu bekommen. Nicht gleich himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, sondern möglichst auch, wenn was Dramatischeres ist, eine gewisse innere Ruhe dabei zu bewahren, obgleich man trotzdem das Gefühl erleben soll. Also es heißt nicht bitte Abstumpfung des Gefühls jetzt. Also ich werde gegen alles wurscht, was passiert, das ist mir alles wurscht. Na, das ist damit sicher nicht gemeint. Sondern es besteht da in der Kunst vielleicht sogar stärker als andere, das Gefühl zu erleben und trotzdem sich nicht wegspülen lassen dadurch. Das ist die Kunst. Ja, dann, was sehr wichtig ist, Positivität. Das heißt, bei den Dingen, die man erlebt, die man sieht in der Welt, suchen nach dem Positiven, das drinnen steckt. Und zwar auch im scheinbar Allernegativsten. Wo gibt es irgendein Eckerl davon, was auch positiv sein könnte? Das gibt es bei allem. Das heißt, nicht primär immer mit der Kritik, nein, das ist alles schlecht und überhaupt die heutige, also früher war es viel besser, heute ist alles schlecht, also den ganzen Tag schimpfen nur. Na, das wird uns nicht weiterbringen, außer uns die Perspektive geben, es geht in den Abgrund hinein. Man kann sich ja feststellen, da und da gibt es Mängel, aber dann sage ich mal, wo sind die Möglichkeiten, was Positives, was zu finden, was wachsen kann, wenn es noch so klein ist und wenn es noch so unscheinbar ist. Da gibt es ja diese schöne Legende, die also erzählt wird über den persische Legende, glaube ich, ist das, die Steiner öfters erwähnt. Also der Christus geht mit seinen Jüngern und dann kommen sie am Weg vorbei am Kadaver eines Hundes, der schon halb verwest ist und die Fliegen sitzen darauf und der Christus steht ganz bewundernd vor dem schönen Gebiss dieses Hundes. Das bewundert er. Wie schön das gebaut ist, wie edel das gebaut ist. Und an dem erfreut er sich und das andere nimmt er gar nicht zur Kenntnis besonders. Also das ist etwas, was wir durchaus heute auch sehr brauchen, weil wir sind halt sehr starke Kritikhaster. Schon auch aus dem egoistischen Ding, wir wissen alles besser. Also muss man überall seinen Senf dazugeben und sagen, naja, war schon ganz nett, aber doch, da stört mich noch dieses und da jenes, muss man ja überall haben. Man hat ein Theaterstück kaum fertig, ja schon, aber das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Also im Grunde sind wir alle so Kritiker heute. Anstatt dass man es einfach einmal wirken lässt auf sich eine Zeit, lebt ein paar Tage damit und dann sagt, gut, ja, das hat mir innerlich Kraft gegeben, das wieder weniger dran, dann kann man vielleicht die Dinge entscheiden und trennen. Und im Suchen und auch sich nähern und die anderen nähern durch das, was am Positiven drinnen steckt und nicht nur sie durch das Negative herunterziehen lassen. Also diese Positivität ist was sehr Wichtiges, dass wir das entwickeln. Überhaupt, dass nicht immer der erste Gedanke der Negative ist. Das ist so verbreitet. Nein, das passt mir nicht. Das ist so oft halt schon das Erste. Distanz, nein, mag ich nicht. Und zuerst einmal positiv herangehen. Wie gesagt, ohne sich vor dem Negativen deswegen zu verschließen. Das ist gar nicht notwendig. Und was ganz wichtig ist, Unvoreingenommenheit. Weil wir sind heute also so ziemlich wahrscheinlich das Zeitalter, wo die Menschen am allervoreingenommensten sind. Wir haben gewisse fixe Ideen, nach denen wir erzogen wurden, in die wir schicksalsmäßig hineingekommen sind. Und die meisten Menschen beurteilen alles nach dem. Und wenn sie dann gar eine Universitätsausbildung haben, wo das also noch mehr verfestigt wurde, dann beurteilen sie alles nach dem, sagen, das ist wissenschaftlich und damit ist es klar, und alles, was außerhalb davon ist, kann nicht sein, ist ein Unsinn. Nach dem leben wir heute sehr stark. Man muss offen sein für alles, ohne dass man sein Wissen verleugnet. Deswegen, und trotzdem offen sein, es könnte vielleicht auch ganz anders sein. Wer weiß. Warum nicht? Vielleicht ist das, was ich als Wahrheit bis jetzt erkannt habe, nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Aspekt davon. Und vielleicht gibt es noch viel, viel mehr, als man sich bis jetzt noch träumen hat lassen. Also dafür eine gewisse Offenheit. Also diese Unvoreingenommenheit, das heißt eigentlich auch Vorurteilsfreiheit. Weil wir gehen eigentlich halt immer schon mit einem gewaltigen Vorurteil hinein. Weil wir haben uns eben gewisse Urteile gebildet, wie die Welt zu sein hat und wie was, und nach dem Schema beurteilen wir es. Das ist so wichtig, zum Beispiel auch mit den Kindern im Unterricht. Sagen wir im naturwissenschaftlichen Unterricht, wenn ich da schon mit den vorgefertigten physikalisch-chemischen Formeln reinkomme und sage, so muss ich das eben erklären, dann präge ich ihnen ein totales Vorurteil auf. Ich muss selber als Lehrer hineingehen und sagen, jetzt schauen wir uns die Dinge an. So als würde ich es selber zum ersten Mal sehen. Und man entdeckt dabei nämlich immer wieder selber was Neues. Das ist ganz interessant. Das ist auch für einen Lehrer nicht fad. Aber natürlich, also, ich kenne das eh schon, also jetzt mische mir wieder selber ein paar Sätze zusammen, mache ich das schon 20 Jahre, ist eigentlich so fad, dann wird natürlich nichts rauskommen. Dann werde ich den Kindern dann nur abstrakte Formel lernen, das ist ein pures Vorurteil. Ich soll sie eigentlich fähig machen, gerade das zu entdecken, was bis jetzt noch keiner entdeckt hat. Also das wäre doch wichtig, nicht wahr? Dass ich ihnen die Augen öffne für etwas, was bis jetzt noch keiner gesehen hat. Oder ihnen zumindest den Weg dazu nicht verbaue. Und die enge Brille, die schließt es eigentlich zu. Lass dann Entdeckungen nur auf einem ganz engen Feld zu. Das ist das Schlimme heute.
Also diese mir ist jetzt das Wort spekulative Naivität eingefallen.
Ja. Wirklich, wirklich mit einer gewissen Naivität zunächst einmal heranzugehen an die Dinge. Ich meine, es heißt nicht umsonst, ihr müsst wieder werden wie die Kindlein, sonst kommt ihr nicht ins Himmelreich. Also ans Geistige überhaupt kommt man nur heran, wenn man sich diese Naivität einmal bewahrt. Und unvoreingenommen sagt, schauen wir mal. Ich meine, beim Theaterspielen versuche ich immer so heranzugehen an die Sachen, oder im Sprechkünstlerischen, also bei den Gedichten. Oder das. Nee, ich gehe heran an das Gedicht und jetzt lese einmal eine Abhandlung darüber, was war die Romantik, was war das Schicksal dieses Dichters, was wollte er aussagen. Vielleicht finde ich über das Gedicht auch eine Beschreibung noch, und dann werde ich vielleicht überlegen, ob ich in 3 Wochen beginnen könnte, es einmal herunterzulesen. Na, nix. Nimm den Text und tu damit, sprich ihn. Und wenn es völlig blöd klingt, macht nichts. Beim zweiten Mal klingt es schon besser. Meistens überraschend ist, dass beim ersten Mal, wenn man es laut vortragt, es ganz toll ist. Nämlich, wenn man unbefangen ist und nur die Sprache wirken lässt. Beim zweiten Mal weiß man schon was. Und dann fragt man, Jesus, wollen wir denn nicht das anders machen? Wie war das? Und dann ist es scheußlich. Das erlebe ich oft in der Sprachgestaltung, dass es beim ersten Lesen eigentlich toll ist. Und den Moment man dann wieder hinten auch. Weil man sich dann viel zu viel Gedanken darüber macht, was müsste und was ist denn gemeint und welche Stimmung sollte denn erzeugen. Nichts, das liegt eh alles in der Sprache drinnen. Das muss ich nicht aus dem Kopf konstruieren, sondern aus dem unmittelbaren Erleben. Und das muss man eintauchen. Also Unvoreingenommenheit, nicht mit Vorurteilen an alles herangehen. Und als sechstes dann diese 5 Eigenschaften im harmonischen Gleichgewicht versuchen zu entwickeln, also gemeinsam sie zu pflegen. Zuerst einmal auch die 5, jeweils von mir aus einen Monat, jedes für sich und dann alle im Gleichgewicht. Das ist eine wunderbare Übung, die einem im Leben in jedem Fall viel, viel Stärke gibt und viel weiterbringt, zu dem man gar keine besondere esoterische Überzeugung haben braucht. Also das kann jeder machen, ob er ans Geistige glaubt oder nicht. Er wird es nachher spüren, wenn er es macht. Er wird lernen, es zu spüren, mit Sicherheit, weil das Geistige einfach gestärkt wird und das Seelische gestärkt wird und gekräftigt wird. Also dann wird es im eigenen Erleben bemerken und nicht mehr so achtlos dann vorübergehen. Aber es ist nicht die Voraussetzung, dass man irgendwas glauben muss dazu, um die Übung zu machen. Also man kann eigentlich relativ unmittelbar spüren, wie sie einen selbst seelisch und charakterlich stärkt. Weil viele sind nicht mehr so blind mitreißen kann wie vorher. Das ist eine der wichtigsten Übungen. Und ich habe die Befürchtung, dass das bei den Anthroposophen oft ein bisschen untergeht. In der Praxis. Nämlich wissen tun sie es alle natürlich. Aber ob sie es auch tun, in genügendem Maße, ist eine andere Frage. Manchmal denke ich mir, vielleicht doch nicht genügend. Weil dann würden nämlich gewisse Erscheinungen nicht auftreten, also wo oft dann die ärgsten Streitereien und Kämpfe sind, gerade unter den Anthroposophen, wo man sieht, dass sie ihr eigenes Seelenleben doch nicht so ganz im Griff haben. Und die Gefahr besteht ja, wenn man sie mit Geistigem beschäftigt und wenn man nämlich diese Nebenübungen nicht macht, dass zwar trotzdem Seelenkräfte verstärkt werden, aber alle, auch die Negativen. Und dann kommen nämlich plötzlich aus den finsteren Winkeln also Dinge heraus, die schlimmer sind als beim Normaldurchschnittsbürger. Und das sollte beim Anthroposophen aber nicht der Fall sein. Aber die Gefahr ist groß, wenn man sich einseitig zwar geistig beschäftigt irgendwie, aber ohne diese Übungen, sage ich mal, zu machen, dann kann das unter Umständen also auch in die negative Richtung gehen. Das ist sicher eine der Ursachen, warum es bei den Anthroposophen, aber allgemein überhaupt bei geistig-esoterischen Gemeinschaften meistens Mord und Totschlag herrscht. In gewisser Weise. Also das ist nämlich ein auffallendes Phänomen, das ist ja nicht nur bei den Anthroposophen, es ist bei anderen sich geistig gebenden Zirkeln oder wirklich geistigen Zirkeln also auch sehr oft der Fall, dass sehr viel Neid dann entsteht und Missgunst und so weiter. Die Eitelkeiten plötzlich, weiß Gott wie, ansteigen, weil jeder sich schon für den großen Eingeweihten hält und der andere natürlich ist nur der kleine Schüler und jeder weiß besser und das ist beruht aber auf Gegenseitigkeiten und was kann da rauskommen? Nix. Und es gehört auch die Tugend dazu, wie soll ich sagen, lernen die eigenen geistigen und seelischen Kräfte einschätzen zu lernen, eben nicht sie zu gering zu schätzen, aber auch nicht zu hoch. Also, dass man einerseits auch ein gewisses Zutrauen, ein gewisses Vertrauen zu den eigenen geistigen Fähigkeiten, zu den schöpferischen Fähigkeiten, zu den Fähigkeiten, einen gewissen Einblick oder in die geistige Welt zu bekommen, aber andererseits auch nicht abzuheben und davon zu fliegen und vor allem es nicht aus Eitelkeit heraus zu tun. Wie weit bin ich schon? Ich bin ja schon 20 Jahre bei der Anthroposophie. Ja, vielleicht ist einer, der erst ein Jahr dabei ist, in Wahrheit weiter, weil halt ein anderes Schicksal hat, ist aber auch völlig egal. Und das geht's nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam einfach daran ernsthaft arbeiten und dadurch eine geistige Kraft hereinholen in diese Welt, die bitter notwendig ist für diese Welt. Egal auf welchem Niveau. Und wenn einer ganz unten anfängt und dann ein bisschen größeren Schritt macht, ist er vielleicht sehr bald sehr viel weiter als der schon relativ hoch steht und hochmütiger unterschaut auf den. Also auf das kommt es alles nicht an, aber es ist die Gefahr sehr groß, dass diese Dinge aufbrechen, gerade in so geistigen Gemeinschaften, wenn man nicht namentlich diese Nebenübungen sehr stark macht. Also die sind sehr ans Herz zu legen. Müsste man jeden Tag ans Herz legen. Gut, ich würde sagen, machen wir trotzdem für heute einmal Schluss. Es ist noch immer was überblieben, was nicht. Die Astralwelt ist unerschöpflich.
Danke.
Ich danke auch.